BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott, bei zur heutigen Ausgabe von Habe die Ehre. Der Winter klopft an in Bayern mit Schnee und mit Ketten. Der Spätherbst gibt bald seine Herrschaft ab. Bevor es aber endgültig soweit ist, reitschen wir heute Vormittag nochmal über typische Herbstarbeiten im Haus. Nämlich über Einkochen, Einmachen und die herbstliche Vorratshaltung. Und dazu darf ich ganz herzlich unsere Kräuterexpertin Astrid Süssmuth begrüßen. Grüß dich, liebe Astrid.
Servus und guten Morgen.
In ein paar Minuten gehen wir in Küchen und Vorratskammern und lernen viele interessante Dinge kennen. Ich bin der Andreas Esner und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Es ist winterlich draußen. Manche Teile von Bayern sind schon winterlich weiß und die Zeit der bunten Blätter, ja, die ist jetzt ziemlich vorbei. Die meisten Bäume und Sträucher haben ihre Blätter ja längst verloren. Wir sind, Astrid, im Spätherbst oder sind wir jetzt im Frühwinter?
Ja, das ist eigentlich schon noch Spätherbst. Man sagt, der Winterbeginn, phänologisch fängt er ja an, wenn die letzten Eichenblätter gefallen sind und wenn die Lärche ihr Laub verliert. So weit ist es nicht. Wobei oft, ich finde an St. Elisabeth, da ist oft so ein Umbruchtag zum Winter hin. Meteorologisch beginnt natürlich der Winter erst im Dezember, 21. Dezember oder 1. Dezember, kalendarisch und meteorologisch, phänologisch mit dem Laubfall. Aber wir gehen ja schon in den Winter. Nein, ich würde sagen, es ist noch Spätherbst.
Aber es ist nicht zu spät, dass man noch Wintervorräte anlegt, sagst du. Unser heutiges Thema heißt deshalb Einkochen, Einmachen und die herbstliche Vorratshaltung. Dieses Vorsorgen für die kalte Jahreszeit, das ist ja was, was seit Jahrtausenden in uns drinsteckt.
Ganz, ganz alt eigentlich für die Menschheit. Es war auch das Überlebenskriterium, wo die Menschen sesshaft geworden sind. Wenn sie halt nicht mehr jeden Tag aufgestanden sind und ein Mammut erlegen haben müssen, sozusagen, sondern sie sind sesshaft geworden. Und die erste Vorratshaltung war natürlich die Viehhaltung. Wenn ich ein Vieh über den Winter habe, dann habe ich ja immer eine Milch zum Beispiel. Ich brauche aber auch für das Viech dann ein Hai, was ich mir herrichten muss. Und die Lagerhaltung war einfach so, wer ein bisschen ängstlicher war und gesagt hat, ja, der mal lieber gescheit bevorraten, wenn dann doch ein harter Winter gekommen ist, dann haben die Ängstlichen überlebt. Und die, die gesagt haben, ja, wird schon werden, gell? Das ist nichts geworden. Und das heißt ja nicht umsonst, Lichtmess ist der halbe Winter. Auch wenn man meint, jetzt kommt das Frühjahr wieder, der Winter ist immer länger, als man meint, bis es wieder was zum Essen gibt. Mhm. Also Lagerhaltung ist für die Menschen essentiell, das zu machen.
Wir reden heute über Lagerhaltung, über verschiedene Möglichkeiten und einige dieser Kulturtechnik, die waren ja bis in die Wirtschaftswunderzeit bei uns ganz selbstverständlich. Es gibt viele alte Bauernhöfe, die im Kamin nur eine Seich haben, also eine Räucherkammer. Und früher war es zum Beispiel auch üblich, dass man Birnen trocknet, gläsen. Und da ist ja vieles von diesen Techniken seit der Wirtschaftswunderzeit, wie dann der Kühlschrank gekommen ist und der Gefrierschrank, verloren gegangen.
Absolut verloren gegangen. Es ist auch irgendwo nimmer so nötig, könnte man meinen, wenn die Läden bis um 8 Uhr abends aufhaben, fast jeden Tag. Man kann jeden Tag einkaufen. Es gibt ein großes Angebot an frische Lebensmittel, an Salate sogar. Im Winter Gemüse gibt es frisch, ganz anders als früher. Da war das einfach nicht möglich. Da war die Hauptaufgabe von einem Haushalt für den Winter vorzusorgen, dass man über den Winter kommt. Und wo man es halt dann gesehen hat, auf einmal über die Corona-Zeit, da habe auch ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wo alle Leute auf einmal gehamstert haben. Alle haben sich auf einmal Linsen gekauft. Das mag schon sein, dass Linsen sich ewig halten. Das Blöde ist nur, die meisten Leute mengen einfach keine Linsen. Und die Linsen, ich möchte gar nicht wissen, wie viel von denen weggeschmissen worden sind, über die Zeit. Es ist einfach nur gehamstert worden. Das ist keine Vorratshaltung. Vorratshaltung muss irgendwas sein, was man mag, was man plant, was man auch wirklich dann isst und was nicht verdirbt, weil das wäre nämlich dann Verschwendung. Also ich brauche irgendwas, das ich mit einfachen Hausmitteln bevorraten kann und wo ich mich dann auch drüber frei bin, es hernehme. Und da gehört nicht nur dazu, dass man Marmelade einkocht, was das Einfachste ist, was eigentlich jeder von uns schon einmal gemacht hat, Marmelade einkocht, sondern man kann auch schauen, dass man selber seine eigenen Konserven einkocht, dass man ein trockenes Obst zum Beispiel hat, dass man einen richtigen, schönen Vorrat hat. Und dieses trockene Obst, wo ich gesagt habe, das war eigentlich das allererste, was die Menschen überhaupt machen haben können, in der Seich, also über dem Feuer zum Beispiel, aber gerade auch irgendwas außen hinkriegt, über dem Lagerfeuer, in der Sonne oder in windstille Ecken, damit es nicht ausdampft die ätherischen Öle. Ganz wichtig vor allem waren Nüsse zu Anfang der Sesshaftwerdung. Wahrscheinlich auch schon, wo die Menschen Jäger und Sammler waren, weil so Haselnüsse hat man sehr, sehr gut aufkämen können. Erstens in der Schale und wenn man es dann noch ein bisschen getrocknet hat, dann halten die den ganzen Winter über. Und Haselnüsse ist also was unglaublich Spannendes. Das ist ja der erste Baum oder Strauch, der im Frühjahr blüht. Damit beginnt, wir haben es zuerst schon gesagt, der phänologische Frühling. Also wenn Ende Januar, Anfang Februar die Haselblüte einsetzt, dann beginnt der Frühling. Und enden dort das Vegetationsjahr damit, dass man die letzte Früchte sammelt. Und das sind die Haselnüsse. Die kommen tatsächlich erst im Oktober rum, vielleicht manchmal zum November hin, und bringen den Menschen dann über den Winter, weil sie alle Mineralstoffe und essentiellen Aminosäuren enthalten, die wir brauchen. Also eine ganz spannende Geschichte. Man kann auch zurückverfolgen, in Stonehenge zum Beispiel haben die Menschen zur Wintersonnenwende Küchlein gegessen, da waren Haselnüsse drin und Schlehen getrocknete und Äpfel, das ist aus Dinkel und Emmer gemacht worden. Sowas gefällt mir immer wahnsinnig gut. Und die Haselnuss ist mit dem Menschsein und der Vergangenheit der Menschen auch in Geschichten ganz früh verbunden oder eingebettet, zum Beispiel das Aschenputtel. Du erinnerst dich, da ist der Haselstrauch auf dem Grab von der Mutter. Also erinnere dich immer an die Haselnuss, komm da zurück. Und eigentlich alle Häuser haben früher einen Haselstrauch gehabt, um die Haselnüsse zu ernten. Also ganz was Wichtiges. Mhm.
Trocknen oder Dörren, haben wir schon drüber gesprochen, war eine Konservierungsmethode schon in frühester Zeit. Welche hat es noch gegeben?
Das Einlegen zum Beispiel. Man konnte gerade Obst einlegen, und die frühesten Berichte, die richtig schön überliefert sind, sind natürlich von den Römern. Cato der Ältere, der ein oder andere, der Latein in der Schule hatte, der weiß es noch, und übrigens bin ich dafür, dass Karthago zerstört wird. Ne? Der hat also noch andere Dinge auch geschrieben, unter anderem ein Haushaltsbuch, und da hat er drüber geschrieben, dass sich getrocknete Feigen am besten halten, wenn man sie in ein Tongefäß legt und mit Ölschaum einreibt. Die halten sich dann tatsächlich bis zu 5 Jahre, getrocknete Feigen, was ja sehr, sehr lang ist. Ölschaum ist nicht mehr so bekannt als Konservierungsmittel. Es ist ein Nebenprodukt der Ölpressung von den Oliven. Das ist tatsächlich so ein Schaum, der dabei entsteht. Der enthält verschiedene Phenole und Ölkonzentrationen, ist antimikrobiell tatsächlich, also gegen alle Mikroben, ist antioxidativ. Er verhindert also die Zersetzung von diesen Früchten, ist allerdings umwelttechnisch ein bisschen schwierig, weil er auch in Kläranlagen wieder nicht zersetzt werden kann. Ne? Das war aber für die Römer deshalb ein ganz wichtiges Mittel, weil es eben angefallen ist. Als Nebenprodukt des Olivenöls haben sie gebraucht. Sie haben ja auch die Oliven selber gegessen, die einen lang über den Winter bringen, sehr kalorienhaltig, aber auch sehr stark sättigende und sehr gesund haltende Früchte des Ölbaums. Und die Oliven, die hat man ja auch ganz speziell konserviert. Das war also richtige Technik damals schon, eine Industrie eigentlich, um die Oliven einzulegen. Man hat die zuerst in ein Gefäß mit Essig und Olivenöl eingelegt, und dann hat man zu den eingelegten Oliven noch Mastiksamen und Fenchel dazu getan. Also einfach, um die Konservierung zu verbessern. Und diese Mastikspistazie kennt man gar nicht mehr so gut. Das ist ein immergrüner Strauch am Mittelmeer, ist mit der Pistazie, die wir als Nuss kennen, näher verwandt. Und die Mastikspistazie, da verwendet man vor allem das Harz, hier auch das Harz, um etwas zu konservieren, um Lebensmittel haltbarer zu machen, um sie zu desinfizieren, auch den Rauch aus dem Harz, um etwas zu räuchern, das haben wir auch wieder dabei, und die Samen eben, um die Oliven länger haltbar zu machen. Und das Trocknen war eben eine typische Sache, Trocknen einlegen, Birnen, Äpfel sind eingelegt worden, Weintrauben hat man eingelegt, also sehr schmackhafte Dinge, und die hat man alle in große Tongefäße gegeben, das hieß Dolinum, das waren riesen Fässer mit bis zu 2500 Liter Fassungsvermögen, also nur mit Früchten gefüllt und Ölschaum. Und man hat übrigens auch bei uns eines gefunden, bei Gablingen nördlich von Augsburg, ist so ein Fass ausgeräumt worden.
Faszinierend. Wir reden übers Konservieren, vielleicht noch ein paar Sätze dazu. Warum verderben denn Lebensmittel eigentlich?
Lebensmittel verderben deswegen, weil sich auf der Oberfläche Schimmelpilze ansiedeln, und die dringen ins Innere ein und machen da, also wie ein Myzel, das man vom Wald kennt, wo sich die Pilze miteinander verbinden. Deswegen hilft es auch nichts, wenn man den Schimmel oben wegtut, weil das Myzel ja innen drin ist, unsichtbar für unsere Augen. Und so ein feuchtes, warmes Klima ist absolute Voraussetzung, dass sich ein Schimmelpilz ausbreitet. Dann braucht er noch Sauerstoff dazu. Also erstens wichtig, Sauerstoffabschluss. Und dann gibt es auch noch Enzyme, also so Eiweißstoffe, die tragen bei den Früchten dazu bei, dass sie sich auch nach der Ernte noch vollständig reifen. Und die bewirken aber dann, wenn es weitergeht, Fäulnis. Und da bilden die wieder andere Proteine. Und die sind bilden Ammoniak, Schwefel, Wasserstoff. Also das ist dann dieses Faulige schon, was für uns absolut ungesund ist. Ne?
Das man erriecht.
Das man erriecht, das man sieht. Verderbensprozesse kann man tatsächlich aufhalten durch Entzug der Feuchtigkeit. Aber wenn man sieht, irgendwas riecht faulig, ist schmierig am Ende, ist ein Schleim dran, sofort Vektor, weil es sind irgendwelche Pilze, die im Zweifelsfall krebserregend sind.
Weil du gerade vom Schimmel sprichst. So ein Klassiker ist ja, dass das Brot einmal schimmelig wird. Wie ist das früher eigentlich gegangen? Die haben ja jetzt nicht, sind nicht jeden Tag zum Bäcker gegangen oder nicht alle zwei, drei Tage zum Bäcker gegangen, sondern haben in gewissen Abständen Brot gebacken. Wie haben die früher das Brot auf die Bauernhöfe haltbar gemacht?
Ja, das Brot, das hat tatsächlich vorbacken werden müssen, wenn man sich vorstellt, was das für eine Mühe ist, den großen Ofen anzuheizen. Ne? Und man hat das Brot aber tatsächlich getrocknet. Also man hat eigentlich nur Trockenbrot gehabt. Das erste Brot war frisch, das wird sofort weggessen, wunderbar. Und dann hat man vielleicht ein- oder zweimal im Jahr überhaupt gebacken, eine ganz große Menge. Und das hing unterm Plafon in der Stube oder in der Küche, damit es einfach schön trocken ist, und hat davon seinen Vorrat genommen. Man sieht es heutzutage nur in Südtirol. Da wird, gerade weil die so weit von der Infrastruktur oft entfernte Gehöfe haben, haben die noch eine ganz große Kultur des Haltbarmachens und der Selbstversorgung. Da gehört dazu die Selch, was du gesagt hast, dass man sein Fleisch räuchern kann. Da gehört dazu, dass man was säuert, also Rübenkraut, dass man was einpökelt, das Surfleisch, dass man Dörrobst macht. Und es gehört dazu das Schüttelbrot, das eben auch nur einmal im Jahr Bacher wird und dann in diesen schönen Ständern drin steht. Und das ist jetzt aber ein bisschen anders. Das trocknet man nicht heraus in das Schüttelbrot, sondern das wird schon beim Backen getrocknet. Also eine ganz eigene Variante, um ein getrocknetes Brot herzubringen. Und man hat aus dem nicht nur so gegessen, sondern man konnte es ja zerkleinern und zum Beispiel Gnädel draus machen, wenn man Milch und Eier hat. Ganz, ganz praktisch. Und was beim Schüttelbrot auch das Wichtige ist, das ist nicht nur so getrocknet, dass es durch Trocknen haltbar wird, sondern es hat auch Gewürze drin. Ganz, ganz wichtig ist da der Schabziger Klee. Das ist eine Art des Boxhorn Klees, das es in Griechenland gibt. Den Schabziger Klee, den baut man vor allem in den alpinen Regionen an. Schmeckt ein bisschen nach Anis. Also einen leichten Anisgeschmack. Und der ist nicht nur verdauungsfördernd und man verwendet ihn bei Magen-Darm-Beschwerden als Heilmittel, sondern es ist eben ein Würzkraut, der das Schüttelbrot besser verträglich macht, auch wenn es trocken ist und man das Trockene nicht gut verdauen kann, sondern es hilft auch, dass es sich länger hält und schimmelresistenter ist.
Total interessant.
Sehr, sehr spannend und sehr fein. Ich mag ein Schüttelbrot wahnsinnig gern.
Ja. Was auch sehr interessant ist, es hat schon vor über 400 Jahren ein Buch gegeben, in dem drinsteht, wie man Dinge haltbar macht, und zwar die deutsche Speiskammer.
Ja, von dem Hieronymus Bock. Der Hieronymus Bock war einer dieser Botanikväter, die unsere Pflanzen als erste beschrieben haben, wie die genau ausschauen. Und der hat eben diese deutsche Speiskammer geschrieben, was die Deutschen im Winter für Gmirs und Köstlichkeiten und anderes kochen und bereiten sollen. Und da gehört aber auch dazu Brennholz, Kerzen, Viehfutter. Und eine zentrale Rolle spielt bei dem Hieronymus Bock die Lattwerge. Lattwerge ist ein Begriff, der ist gar nicht mehr so bekannt. Das ist der Vorläufer von der Marmelade. Und zwar mit Honig eingekochtes Obst. Und es wird so lang gekocht, dass es schnittfest wird. Also eine sehr gehaltvolle Speise. Und bekannt ist heutzutage noch oder wieder eine ganz spezielle Lattwerge, und zwar heißt es Goldlattwerge nach der Hildegard von Bingen. Das ist auch, wird auch Bärwurz-Birnhonig genannt. Das ist eine Herbstkur fürs Immunsystem. Und da schreibt die Hildegard drüber, das ist die köstlichste Lattwerge und wertvoller als das reinste Gold, weil es die Migräne vertreibt und die Dämpfigkeit mindert. Man tut da Birnen mit Honig miteinander aufkochen. Und dann kommt Bärwurz dazu, ein Galgant, eine Süßholzwurzel, das ist das Lakritz, und ein Bohnenkraut. Und das tut man dann morgens nüchtern essen, teelöffelweise, Mittag nochmal, abends nochmal, eben kurmäßig warm essen. Und das schmeckt eigen, sehr eigen, ist aber ein tatsächlich ganz interessantes Mittel zur Darmentgiftung für Migräne, wie sie beschrieben hat. Und das Hauptmittel neben den Birnen ist eben der Bärwurz, ein Doldenblütler, der bei uns in Bayern nur im bayerischen Wald wächst, also eine Gebirgspflanze der Mittelgebirge, war wahrscheinlich im Rheingau auch weit verbreitet. Im Schwarzwald wächst er, der mag nicht auf Kalk sein, deswegen gibt es ihn bei uns in den bayerischen Alpen nicht. Das ist auch einer dieser, ja, alle schauen gleich aus, Doldenblütler, der riecht auch so ein bisschen nach Anis oder Fenchel. Und man verwendet den zur Desinfektion bei Blasenentzündungen. Er ist fiebersenkend, er ist bei Appetitlosigkeit, er ist bei allen Schwächezuständen und der da drin, der schmeckt natürlich besonders gut dann.
Jetzt kann ich mir vorstellen, in der Goldlatzwerge nach Hildegard von Bingen. Der Galgant ist ja auch ein Gewürz, das bei der Hildegard von Bingen sehr beliebt war.
Sehr beliebt, es ist eine Wurzel, wahrscheinlich unerschwinglich teuer zu früheren Zeiten, auch heute noch teuer, kommt aus dem indischen Raum, wurde der exportiert. Das ist auch einer der Dinge, wo man sieht, die Hildegard-Medizin ist großartig, aber konnte damals nicht weit verbreitet sein, weil eben gerade der Galgant nicht für jedermann erhältlich war. Das hat man sich einfach nicht leisten können.
Das ist Habe die Ehre und unser Thema ist heute Vorräte anlegen für den Winter. Das ist ja auch wieder in Mode, wenn man so die gängigen Zeitschriften anschaut. Landliebe, Landlust, Landleben, wie soll ich heißen. Da ist das Einmachen schon wieder ein Thema. Und die Frage ist jetzt an unsere Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. Welche Möglichkeiten haben wir denn zum Vorräte anlegen?
Also grundsätzlich, dass wir mal abklären, es gibt immer oder es ist immer wichtig, dass man schädliche Mikroorganismen abtötet. Das muss man einfach einmal machen, damit etwas haltbar bleibt. Und man kann es auch so machen, dass man diesen Mikroorganismen einfach lebenswichtige Stoffe entzieht, also Wasser oder Sauerstoff. Und man kann es unattraktiv für diese Mikroorganismen machen. Das drin sein durch einen pH-Gehalt zum Beispiel. Ne?
Also das mal so als Grundlage.
Das einmal so als Grundlage.
Worum es eigentlich geht.
Worum es eigentlich geht. Und man tut nicht an einem Punkt im Jahr alles anlegen, sondern eigentlich das ganze Jahr über schauen, wann ist was da, wann kann ich was haltbar machen, wann kann ich einen Vorrat einlegen. Das ist eben nicht dieses Hamstern auf einmal, sondern schön über die Zeit. Deswegen ist auch jetzt im Spätherbst, Frühwinter eine sehr, sehr gute Zeit, das zu machen, weil wir haben ja nicht direkt die Ernte meistens vom Apfelbaum aus dem eigenen Garten, den wir verarbeiten können. Klar, das mache ich dann, wenn es ist. Aber meistens kauft man ja die Sachen in Gebinde oder beim Bauernhof. Und gerade jetzt zum Beispiel ist eine sehr schöne Zeit, wo viele Biohöfe eine Schlachtung haben, wo man da einkaufen kann, das man dann selber verarbeiten kann für sich. Ne? Und man kann jetzt auch Obst einkaufen und das für sich haltbar machen. Zum Beispiel durch Trocknen, einfaches Prinzip. Obst und Gemüse werden 80-90% Wasser entzogen und Vitamine erhalten sich, Nährstoffe erhalten sich, kennt man ja von Trockenpflaumen, von Gläsen, die getrockneten Birnen, die momentan eben jetzt gerade noch gedörrt werden fürs Gläsenbrot. Ne? Ja. Werden ja ganz spät geerntet, ganz typisch. Also trocknen ist einmal das Allereinfachste, was man machen kann. Und dann gibt es natürlich das Klassische, was man gar nicht mehr so drüber nachdenkt, dass es ja auch eine Vorratshaltung ist, das Kühlen. Kühlen und tiefkühlen. Und man weiß ja, diese Bakterien, Hefen, Schimmelpilze, die vermehren sich alle bei 20-30 Grad. Deswegen halten sich Lebensmittel gekühlt einfach viel länger. Man hat in der Antike schon gekühlt, man hat einfach ein Eis aus die Berg gebracht und hat das in ganz tiefe Keller geschlichtet, die Eiskeller. Und über die Eiskeller, als Münchner weiß man das, da hat man dann Kastanien gepflanzt, weil die Kastanien, die Rosskastanien, die haben so ein dichtes Laub, dass da die Sonne nicht so durchstrahlt und dann wird das Bier nicht so schnell schlecht, weil das Eis nicht so schnell schmilzt. Also die Rosskastanie hat eigentlich ihren Siegeszug in den Münchner Bierkeller angetreten, weil sie ein ganz prima Kühlmedium ist. Und schön im kühlen Schatten zwei Bierle trinken, kann man nachher auch super.
Genau, darum ist die Rosskastanie in den Biergärten zu finden.
Darum ist sie in den Biergärten zu finden.
Die Biergärten sind ja entstanden, weil drunter die Keller sind. Und man hat ja früher gesagt, man geht auf den Keller.
Man geht auf den Keller. Mhm. Und die Rosskastanie hat eben auch so ein flaches Wurzelwerk, dass sie nicht in die Keller eindringt, hat die dichten Blätter und ist einfach eine barocke Schönheit für jeden für jeden Biergarten. Ja. Ist aber keine Urbayerin übrigens, die ist ja erst mit den Osmanen als Pferdefutter nach Mitteleuropa in den Türkenkriegen gekommen. Und die haben es halt mitgenommen, weil sie enthält ja sehr viele Saponine, also Seifenstoffe. Und die hat man die Pferde gefüttert, wenn es Koliken hatten. Es war Pferdeheilmittel. Und die eine oder andere ist halt bei Wien liegen blieben. Und da hat man festgestellt, die hat ja schöne Blüten und die Kastanien sind auch so schön. Und dann ist über den Wiener Hofgarten erst in andere Adelshäuser gekommen, naja, und dann im Bayerischen Biergarten. Das hat dann den Bayerischen Biergarten, den Münchner Biergarten auch geadelt, sozusagen. Aber zurück zu unserem Kühlschrank. Der älteste Kühlschrank, den ich gesehen habe, der ist auf Tintagel Castle. Sagt dir vielleicht was? Artus-Sage, wo der König Artus in Cornwall geboren ist und der Merlin und so. Ne?
Südengland.
In Südengland. Die haben einen Düsenkühlschrank. Und zwar ist es auf einer Klippe über dem Meer und da weht von unten der Wind rein und es kommt eisens kalt dadurch. Das sind Höhlungen und da hat man tatsächlich die Lebensmittel haltbar gemacht. Also ganz, ganz was Spannendes. Aber ist halt, man hat ja nicht immer gerade eine Meeresklippe zur Hand. Nicht? In die Berg darf es vielleicht gehen, aber so praktisch nicht. Aber da haben wir, ne, also Münchner sind einfach durchs Kühlen mit dem Kühlen, ja, sowas von fit, von der Rosskastanie zum Ingenieur, und zwar der Karl von Linde, der hat eben eine Technik entwickelt, das Linde-Verfahren, wie man eine Kältemaschine so verbessern kann, dass sie immer kleiner wird und auch in Haushalte passt. Der Kühlschrank war in den 30er Jahren, natürlich sehr teuer mit dem Kühlmittel, war in den 30er Jahren in den USA weit verbreitet. Er hat eigentlich jeder Haushalt schon einen Kühlschrank gehabt. In Deutschland eher noch nicht. Also 1940 hat nur 1% aller Haushalte einen Kühlschrank gehabt, aber dann in den 50er Jahren beim Wirtschaftswunder, da hat es sich durchgesetzt und genau. Hat eigentlich dann jeder einen Kühlschrank gehabt. Mhm. Und seitdem ist auch die Anzahl der Lebensmittelvergiftungen deutlich zurückgegangen natürlich, weil das alles gekühlt werden hat können. Also kühlen ist das eine und dann kann man noch was einsalzen. Einsalzen oder pökeln, eine ganz alte Methode zur Konservierung. Deswegen waren ja auch früher die Salzbergwerke so wichtig. Das haben wir auch wieder in Bayern mit Reichenhaller Saline, Salzbergwerk Berchtesgaden. Das war ganz, ganz wichtig, dass man das Salz hatte, um etwas, um die Feuchtigkeit den Lebensmitteln zu entziehen und mit Salz zu ersetzen.
Genau, ich habe gerade gefragt, wie ist denn das Prinzip eigentlich bei dem Salzen? Es ist das Prinzip, dass man die Feuchtigkeit entzieht, oder?
Genau, man entzieht die Feuchtigkeit und stellt einen anderen pH-Wert noch dazu her, um den Mikroorganismen jegliche Lebensgrundlage zu entziehen. Es wird einfach leicht schmierig, leicht glitschig, alkalisch. Das kennst du daher vielleicht, wenn man aus dem Meer kommt. Man meint zwar, die Haut ist trocken von dem Salz, aber die ist doch leicht schmierig. Ne? Und das ist dieses Prinzip, es wird Wasser entzogen und bildet sich eben so ein leichter Schmierflaum. Ja. Beim Fleisch nennt man das Einsalzen pökeln und man kann das aber auch tatsächlich mit Miers machen, was ganz einfach zu machen ist. Das ist ein eingesalzenes Suppengrün für Gemüsebrühe, braucht man also nicht kaufen. Das geht so einfach und schnell zu machen. Man nimmt 1 Pfund gelbe Rübenputzte, 1 Pfund Sellerie, 250 Gramm Bädersui, 250 Gramm Liebstöckel und 300 Gramm feines Salz. Und das tut man alles ganz fein rapscheln und schneiden. Dann tut man Salz dazu und drückt es einfach fest in Glasl rein und ist dann schon die Instant-Gemüsebrühe.
So einfach geht das?
So einfach und hält sich also gut ein Jahr. Und gerade der Sellerie ist dann auch noch wichtig dabei, dass man den hat, weil der gehört zu den haltbar Machensstoffen auch noch mit drin. Also der unterstützt zum Beispiel, dass sich keine Mikroorganismen ausbreiten können, dass die ganze Würze verträglich bleibt. Er ist eine sehr gesunde Alternative, nicht nur für die Herren, wie heißt das, blaue Pillen, Sellerie, ja, das braucht der Anton nie, beim Anton aus Tirol.
Ich weiß nicht.
Ah, also der alte Hit in die Skihütten, gell? Aber da weiß man das. Also da ist er natürlich toll und so ein Gemüsebrühe kann also auch was Gutes bewirken. Aber noch wichtiger, er ist tatsächlich der Sellerie ein sogenanntes Functional Food, ja? Ganz ein modernes Wort. Er senkt, kann ich sogar als Kräuterhex, der senkt den Blutdruck, ist krebsfeindlich und entzündungshemmend und kann tatsächlich das Immunsystem regulieren, also dass es nicht überspringt bei Autoimmunkrankungen wie zum Beispiel beim Rheuma. Da öfter Sellerie essen, ist ganz, ganz interessant. Und wenn man das als eigene Suppengrundlage hat, dann ist sogar noch was drin. Aha. Also ganz prima. Das wäre jetzt das Eisalzen zum Beispiel. Und dann kann man noch was räuchern. Das hast du jetzt erst auch schon gesagt, das Sälchen, mal das eine. Das kann man mit einem Fleisch machen, das kann man tatsächlich mit einem Käse auch mal machen. Das kann man natürlich Und das kann man natürlich auch mit Kräutern machen, dass man irgendwas räuchert. Schmeckt besonders gut. Vor allem aber mit Fleisch oder mit einem Schinken. Und da nimmt man am liebsten das, was über Wacholder geräuchert worden ist. Weil da haben wir nämlich auch einmal die klare Desinfektion. Wacholder, geräucherter Wacholder, man nimmt einfach die Zweigerl und Äste. Geräucherter Wacholder ist eines der am stärksten desinfizierenden heimischen Mittel. Man weiß ja, dass der Zimt so wichtig ist zum Desinfizieren, aber der Wacholder macht es auch. Und deswegen waren in Pestzeiten die Wacholder auch heiß begehrt und sind fast ausgerottet worden, weil man einfach durch Wacholder-Räucherungen Häuser im gewissen Maße keimfrei bekommen hat. Tut man halt auch immer noch Krankenzimmer schön mit Wacholder ausräuchern, dann einmal gescheit lüften, dass alles hinausgeht, und dann kann man den Kranken wieder reinbringen, um einfach die Bakterienlast, die Virenlast zu mindern, damit das Haus wieder gesünder wird zum Durchschnaufen. Und der Wacholder, den kennt man eigentlich schon seit urgeschichtlichen Zeiten als Heilpflanze, haben immer Heiler und Heilerinnen sind damit assoziiert worden. Da gibt es eine ganz spannende Geschichte. Vor etwa 20 Jahren haben wir im Gurgeltal, das ist in Tirol, südlich von Kempten im Gurgeltal, das Grab von einer Heilerin entdeckt. Die Heilerin vom Gurgeltal, die muss da in der Zeit vom 30-jährigen Krieg gelebt haben. Und die hatte tatsächlich eine Räucherpfanne mit Wacholderbeeren bei sich. Die hat man mit ihrer ganzen Ausstattung bestattet. Wahrscheinlich hat man es für eine Hex gehalten und hat dann lieber nicht an die Sachen hingelangt, nicht? Aber das war ganz, ganz wichtig. Also das steht wirklich für das Leben, der Wacholder, die Wacholderbeerl. Und beim Lebkuchenmann, der Lebenskuchen, wo ja die ganzen wichtigen, guten Gewürze drin sind, wie bei der Hildegard, wo sie kaum einer hat leisten können, was man aber zu Weihnachten gegessen hat, um gesund über den Winter zu kommen. Da hat man als Augen in den Lebkuchenmann zwei Wacholderbeerl als Zeichen der Gesundheit reingesteckt. Also das Gesundheit, das ewige Leben, das Desinfizierende, das ist da immer mit drin. Ganz, ganz, ganz spannend. Ja, und dann kommt natürlich das Erhitzen, und das wäre dann das klassische Einkochen.
Es geht ums Einmachen heute bei uns, um Lebensmittel haltbar machen. Und eine weitere Möglichkeit, Lebensmittel haltbar zu machen, sind die Konservierungsmittel. Die haben ja oft einen schlechten Ruf. Aber Konservierungsmittel können auch ganz einfach sein, und die gibt es halt schon sehr lange.
Genau, also das Einfachste zum Konservieren ist Zucker. Und da haben wir ja gesagt, bei der Lattwerge, das ist der Honig einfach, der viel Zucker drin hat, mit dem kocht man das Ei oder macht es ein. Da spricht man eher von Einmachen und nicht Einkochen. Einmachen ist die Vorgehensweise, in der man eine Marmelade macht. Man kocht einfach was auf mit Zucker, mit Honig und füllt es in sterilisierte, ganz, ganz wichtig, immer alles sauber sterilisieren in sterilisierte Glasel ein, einen Schwupf rum am besten oben drauf, zumachen und dann halt das. Kann man umdrehen. Aber es halt eben deswegen, weil wir den Zucker dabei haben als Konservierungsmittel. Und dann gibt es noch das Einkochen. Und das ist nochmal ein bisschen was anderes. Damit Lebensmittel nämlich wirklich langhaltbar sind, da muss man es einkochen. Das heißt, man tut einen fertig gekochten Inhalt in ein Glas, tut das sauber verschließen und dann im Wasserbad noch einmal kochen für eine längere Zeit. Da passieren jetzt zwei Sachen. Erst einmal bildet sich ein Vakuum in dem Glasel und dann werden auch noch alle Mikroorganismen, die drin sind, abgetötet. Man nennt das auch Einwecken. Das kennst du vielleicht, die Wegglasel, die klassischen. Das ist das gleiche eben wie Einkochen. Das geht auf einen Unternehmer, den Johann Karl Weck, zurück. Das Einwecken ist jetzt auch im Duden drin, wenn man irgendwas einkocht, und diese Einweckgläser, Einwecktöpfe, Einweckringe, die man da alle so macht, ja, braucht, das ist eben von der Firma Weck. Ist tatsächlich auch geschützt als Einweckring, das darf sonst keiner benutzen. Mhm. Wie das jetzt funktioniert, das ist tatsächlich ein bisschen was zum Ausprobieren. Ich habe das eben klassisch in der Corona-Zeit, wo es mich so genervt hat, dass wenn ich mir was gekauft habe, was haltbar ist, das waren halt irgendwelche komischen Blechkonserven, und das mag ich auch nicht unbedingt. Ich mag was Gescheites in einer guten Qualität, und das tut mir ja wahnsinnig leid, wenn ich zur Verfügung habe, dass ich am Bauernhof was Gutes einkaufen kann und ich kann es nicht verarbeiten. Deswegen habe ich mich da ein bisschen reingefuchst. Geht also so. Erst einmal muss man die Glaseldeckel, Gummiringe genau anschauen, dass alles keine Beschädigung hat, dass alles wirklich ganz ordentlich ist. Man muss alles sterilisieren, unbedingt. deutlich sterilisieren, die Gummiringe durch meine Essigwasser einlegen und dann füllt man die Gläser ein, aber nur so 2/3. Der Glasrand wird sauber gehalten, man legt den Dichtungsring und einen Deckel auf, ganz säuberlich mit Klammern drauf und dann kocht man das Ganze ein. Und zwar gibt es da diese Wecktöpfe, das kennst du vielleicht, das ist wie am Christkindlmarkt die Glühweinbottiche, die großen mit dem Hahn.
Ja.
Das sind meistens diese Einwecktöpfe. Da stellt man also die Glasel rein, die darf auch unter Wasser sein, ins Wasserbad. Und dann stellt man ein, ja, Obst muss nochmal 30 Minuten bei 90 Grad kochen, ein Fleisch so bei 120 Grad, auch gut 1,5 Stunden. Also je nach Kochgut wird es dann noch einmal nachgekocht, dass alles abgetötet ist innen drin. Und dann macht man den Deckeltest. Wenn es alles kalt ist, dann zirkt man an dem Ring und wenn der nicht rausgeht, dann ist der richtig schön als Vakuum zu. Und das Innen ist länger haltbar. Unbedingt gleich etikettieren, weiß ich aus alter Erfahrung, was man meint immer, man weiß genau, was drin ist, das weiß man aber garantiert in 2 Monaten schon nicht mehr. Und da sieht man dann auch, wenn man das am Deckel hochhebt, was nicht mehr gut ist, da geht der Deckel sofort ab. Ist mir letztes Jahr leider bei den Semignägeln passiert, der ist einfach, alle Deckel sind abgegangen, da war wohl ein schlechtes Ei mit drin. Kann also passieren. Am besten nochmal langsam rantasten, nicht gleich die Filetstückchen einkochen, das ist ein bisschen schwieriger, da muss man Erfahrung haben, wie der eigene Topf arbeitet, wie lange man das einkochen muss. Man kann zum Beispiel eine schöne Zwiebelsuppe einkochen. Ein Kilo Zwiebeln, ein bisschen Brühe drin, Weißwein, Thymian, Salz und Pfeffer. Man schneidet das die Zwiebeln in kleine Ringe, tut ein bisschen salzen, anrösten, mit Weißwein ablöschen, die Gewürze dazu. Dann tut man die Suppe aufkochen, reduzieren, 15 Minuten schön durchkochen, damit die Zwiebeln eben durchkocht sind. Frische Zwiebeln kann man nicht einwecken, weil die gären dann nochmal. Und dann tut man es in die Gläser füllen, immer so, dass ja nur 1/3 ungefähr in dem Einwegglas frei bleibt und tut es nochmal 60 Minuten im Einwegtopf einkochen und das ist dann für mindestens ein Jahr haltbar. Eine ganz feine Sache, kostet nicht viel und wenn man das im Laden kauft, ist es sehr teuer, eine sehr gute Suppe eingeweckt zu kaufen.
Du hast uns jetzt schon kleine Einblicke gegeben in das, was du so einkochst. Was machst du Neues? Was wächst du Neues ein?
Ja, Gulasch mache ich recht gern, weil das geht einfach zu machen. Ich mache gern eine Schweinebratenpfanne, man kann Fleischpflanzerl einkochen. Mit ein bisschen aufpassen muss man mit Kartoffeln. Die halten nicht recht lang. Wie gesagt, die Semignägel, wenn es funktioniert, dann ist es ganz prima, dass man immer Semignägel zur Verfügung hat. Das Problem ist bloß, wenn die was geworden sind, dann halten die bei mir im Haushalt nicht besonders lang, weil die werden dann immer schnell wegverputzt von irgendwelchen. Ich glaube, das sind so Haushaltsgeisterchen, die da in der Speise rumhupfen. Also ich schaue eigentlich, dass ich alles Mögliche einweg und das mache ich auch nicht nur an einem Tag im Jahr, sondern ich schaue eben, wann der Hof, wo ich mein Biofleisch kaufe, wann die schlachten und dann tue ich wenn ich mir da was gekauft habe, dann tue ich das einmachen und dazu kommt natürlich an dem Tag, wenn ich eh schon alles aufgebaut habe und die Küche ist desinfiziert und echt putzt, ich mag da gar nichts dabei haben, das soll absolut sauber sein, dann tue ich halt auch noch gleich die Rotweinzwiebeln für Weihnachten einkochen und so Soßen machen, vielleicht Tomatenschü und wenn ich weiß, ich habe alles hergekriegt, dann schaue ich auch tatsächlich im Supermarkt, ob es gerade ein Angebot über Tomaten gibt, ob irgendwas anderes da ist. Und man kann auch einen Kuchen zum Beispiel einwecken, geht genauso, wobei man mit den Eiern ein bisschen vorsichtig sein muss, das hält nicht ganz so lang wie ein Fleisch, aber grundsätzlich kann man alles einwecken.
Auch eine Form der Vorratshaltung und der Vorbereitung des Alltags, weil wenn man berufstätig ist, ist das sehr praktisch, wenn man es Mittag einfach schnell aus dem Weggläsel aufwärmt.
Unbedingt und wir nehmen es auch gern mit in Urlaub, gerade wenn man so über Wochen- oder Kurzurlaub, ein paar Tage, wenn man wegfährt, dass man was Schnelles dabei hat. Sehr, sehr praktisch. So, ja, und es gehört in die Speisekammer rein.
Und es ist jetzt auch wieder modern, ich glaube, es heißt Meal Prep, also Essen vorbereiten.
Ja, genau, also eine kleine Preparation, dass man immer was hat. Und wie gesagt, eben nicht unsinnig hamstern, sondern eine Speisekammer richtig schön vorbereiten. Wobei es ja in den meisten Häusern gar keine Speisekammern mehr gibt, leider. Es ist meistens ein Vorratsschrank irgendwo da, wenn überhaupt. Aber so eine Speisekammer gibt es nicht mehr dabei, ist das auch schon ganz ein toller Raum, eine Speiskammer.
Muss so ein Lagerraum dann, wo man solche Gläser aufstellt, muss der besonders gekühlt sein?
Eigentlich nicht. Ich meine, er soll nicht in der vollen Sonne liegen, das ist klar. Traditionell hat man Speiskammern nach Norden oder nach Osten ausgerichtet, weil ihm da die Sonne nicht so reinfällt. Er soll einfach Regale haben, die nicht zu tief sind, dass man immer einen Überblick hat. Auch wenn man nur einen Schrank hat, nicht mehr als etwa 80% vom Platz ausnutzen, sonst findet man da drin nichts mehr. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man einen Zweigerl Rosmarin rein tut. Ja, Rosmarin ist ganz wichtig, das hat meine Großtante einmal gemacht, ein Zweigerl Rosmarin, das ist nämlich für die Penaten und das gefällt mir so gut. Das ist anscheinend aus dem schwäbischen Raum herkommen. Die Penaten, das waren bei den Römern Hausgötter und Schutzgötter für Herd- und Vorratskammer. Und die mochten am liebsten Rosmarin. Und man musste denen immer Rosmarin hinstellen. Gibt also viele schriftliche Überlieferungen, was natürlich Sinn macht, weil der wiederum desinfizierend in der Speiskammer ist. Und diese Penaten, also die waren dafür verantwortlich, dass die Glut nicht erkaltet, dass die Ratzen nicht an die Speisevorräte gegangen sind, dass die Speiskammer nicht leer wird und dass der Koch inspiriert ist. Gell? Also auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und denen hat man eben dann den Rosmarin gegeben.
Sehr schön. Ich hätte noch eine Frage zum Marmelade-Einkochen. Und zwar hat mich immer schon interessiert, was ist eigentlich ein Gelierzucker?
Ein Gelierzucker, das ist eine Mischung aus normalem Zucker mit Pektin. Pektin ist ein Geliermittel, das heißt, es wird wieder das Wasser entzogen und gebündelt, dass etwas nicht mehr so auseinanderfließt. Wenn du einkochen würdest oder einmachen würdest Johannisbeeren ohne Gelierzucker, dann ist es eine Sauce. Und dass es fest wird, braucht man den Gelierzucker und das ist eben das Pektin. Das kommt ganz
in Apfel vorzu.
In Äpfel ist es drin. Früher hat man die Holzäpfel genommen, weil die einen besonders hohen Pektingehalt haben. Oder man kann auch Quitten nehmen. Quitten haben auch einen sehr hohen Pektingehalt. Die könnte man, wenn man sich selber Pektin machen möchte, dann könnte man Quitten trocknen. Man könnte die pulverisieren. Schöne Beschäftigungstherapie für Teenager, denen man gerade das Smartphone weggenommen hat. Dann haben sie auch was zum da mit den Händen. Die könnte man pulverisieren und dann als Pektin einstreuen. Auch eine Vorratshaltung, braucht man keinen gekauften Gelierzucker, weil der hat nämlich ein Problem. Sobald man den Gelierzucker aufgemacht hat, der bindet eben das Wasser und zieht Wasser an, dann wird der hart und dann ist er nicht mehr zu verwenden. Gelierzucker kann man tatsächlich nur dann haben, wenn er ganz frisch ist. Dann, wenn er älter wird, dann wird der so feucht und dann wird die Marmelade nicht mehr fest. Also da muss man tatsächlich auch aufpassen und deswegen wäre eine bevorratete Quitte sehr, sehr praktisch.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und da sind wir wieder heute mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süssmuth. Astrid, über was reden wir jetzt in der Stunde?
Über ganz süße Sachen und über saure Sachen.
Ja, über Essig.
Über Essig und über den Zucker.
Das ist Habe die Ehre am Donnerstagvormittag und wir ratschen heute übers Einmachen und übers Einkochen. Wir haben schon über alte Techniken gesprochen und wir reden auch über alte Konservierungsmittel, die man schon in der Antike verwendet hat, zum Beispiel den Essig.
Du magst den Essig, gell?
Die möchte jetzt unbedingt haben.
Ich mag aber nicht mit dem Essig anfangen. Weil nämlich der Essig eigentlich gar nicht so das typische Haltbarmachungsmittel ist, sondern es ist der Zucker.
Der Zucker?
Der Zucker. Also früher der Honig tatsächlich, wo ja auch Zucker drin sind, verschiedene Zucker, Lattwerke, nicht? Jetzt aber der Kristallzucker oder der Rohrzucker und vor allem der Rübenzucker. Weil der Rübenzucker, das ist nämlich die Revolution gewesen. Zucker für alle. Ja, tatsächlich. Im Jahr 1800, wenn man sich das anschaut, war der Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker 1 Kilo im Jahr. Und bei 2010 sind wir bei 38 Kilo.
Wahnsinn.
Also ist wahnsinnig angestiegen. Und zwar hat es angefangen mit einem Chemiker, mit einem Berliner Chemiker, der hat Andreas Markgraf geheißen, hat gelebt so zwischen 1710 und 1780. Dem sein Vater war Apotheker der Bärenapotheke und der hat das Monopol gehabt, dass er den Rohrzucker verkaufen hat dürfen. Rohrzucker war damals was ganz besonders Wertvolles, ist in Apotheken verkauft worden. Und sein Sohn hat als Chemiker auch in der Apotheke gearbeitet, sich die pharmazeutischen Stoffe unter anderem angeschaut und hat auf einmal entdeckt, dass in der Runkelrübe, in der Futterrurm, ein Zucker drin ist. Und hat diesen Zucker aus der Runkelrübe extrahiert. Also sehr was Spannendes, diese ganz normale Runkelrübe, die als Futterrurm da drin ist. Und dem sein Schüler und Nachfolger, ein gewisser Franz Achard hat der geheißen, der hat dann mittels Züchtungen geschafft, den Zuckergehalt von der Runkelrurm von 1,6% auf 5% zu steigern, was eigentlich relativ früh ist dann. Und das war dann die Zuckerrübe. Die Zuckerrübe, die bei uns in Niederbayern lang angebaut worden ist, die in Norddeutschland viel angebaut worden ist, die wiegt zur Ernte ungefähr 700 bis 1200 Gramm. Der Zuckergehalt ist in der Mitte von der Rurm und aus diesen verarbeiteten Rüben, da fließt die Melasse raus, also ein zuckerhaltiger Sirup. Und der kann eben direkt als Brotaufstrich genommen werden, der kann eingekocht werden, der kann weiterverarbeitet werden, eben zu dem Kristallzucker. Rund um Ingolstadt wird auch sehr viel angebaut im Zuge dieser Kampagnen. Und der Zucker hat eine konservierende Wirkung, weil der Zuckergehalt der verhindert nämlich, dass sich Bakterien und Schimmel vermehren. Also sehr, sehr spannend. Der Zucker, der bindet eben das frei verfügbare Wasser und entzieht es diesen Mikroorganismen. Ne? Und stabilisiert dann auch noch die Farbe von Früchten zum Beispiel, dass das Erdbeermarmelade auch schön rot ist. Und wenn man Geliermittel, wo wir zuerst gesagt haben, noch mit reingibt, dann wird es auch fest. Also Zucker ist einmal das Wichtigste eigentlich für alle Süßen. Wer es lieber pikant mag, jetzt der ist im Essig, Gott sei Dank, dabei. Und zwar ist es so, die meisten Mikroorganismen brauchen einen pH-Wert von mindestens 4,4 und darunter können sie sich nimmer vermehren. Und der Essig ist eine Flüssigkeit, die mit Essigsäuren Bakterien hergestellt wird. Das ist eine Fermentation durch diese Essigmutter. Das entsteht beim Vergären von Wein zum Beispiel. Und das ist diese Essigmutter, die kann man mit Wasser mischen, ansetzen, sodass wir einen Essiggehalt von etwa 5% haben, Haushaltsessig auf 5% Essigsäure zu haben. Und Essigkonzentrationen von 6% töten alle Keime ab. 3% sind schon eine gewisse Unterstützung tatsächlich, halt nicht völlig abgetötet, aber eingedämmt. Aber mehr als 3-4% kann man einfach dann nicht mehr essen. Das ist viel zu sauer. Und deswegen hat es auch nur eine gewisse Haltbarkeit. Oder man tut es kombinieren am besten durch Einkochen auch noch, durch Einmachen. Das ist, wenn man zum Beispiel die wunderbaren Mixed Pickles macht, wo bei uns immer nur die gelben Rüben gegessen werden, geht auch ganz einfach zu machen. Die Mixed Pickles, man tut gelbe Rüben stifteln, man tut es mit einem kochenden Essigwasser übergießen, ein Salz gehört noch rein, ein bisschen ein Senf gehört noch mit rein und dann hat man die fertigen Mixed Pickles. Eingemacht eben mit dem heißen Essig. Und zum Einlegen direkt in Essigwasser, da eignen sich dann auch feste Gemüsesorten wie Gurken, rote Rüben, Sellerie zum Beispiel, Paprika, Zwiebeln, das Ganze kann man einmachen. Und der Klassiker sind natürlich die sauren Gurken. Gell? Für die saure Gurkenzeit, das war seit dem 18. Jahrhundert immer die Bezeichnung für Jahreszeit, wo es eben nur wenig Lebensmittel gegeben hat. Nicht nur dann, wenn man nichts über irgendwelche Parlamente im Sommer schreiben kann, sondern die saure Gurkenzeit ist eher im Frühjahr, wenn die Vorräte zur Neige gehen und halt nur noch die sauren Gurkel überblieben sind. Diese sauren Gurken, da nimmt man die kleinen Essiggurkel. Das ist eigentlich das gleiche wie die Salatgurke, bloß eine kleinere Varietät, die ganz jung geerntet wird, noch nicht ausgereift und schmeckt nicht nur gut, sondern Gurken können den Blutdruck senken. Gurken kann man nehmen, um einen Heißhunger zu lindern. Das ist also auch ganz spannend. Also typische Schwangere mögen immer ein Essiggurkel haben, heißt es allerdings nur in Deutschland. In Frankreich sagt man, dass die immer nur Erdbeeren wollen. Das sind kleine regionale Unterschiede. Gell? Und die Gurken sind tatsächlich interessant, eben bei großen Hungerattacken, aber auch wenn man gerade mal nicht so viel essen möchte in Diätzeiten, sind Gurken echt interessant, weil sie den Appetit zügeln. Und so Gewürzgurkerl sind selber relativ schnell gemacht. Man nimmt 2 Kilo Gurken, man kann entweder die kleine Gurkerl nehmen, man kann aber auch größere Gurken einfach in Stifterl schneiden. Man nimmt 800 Milliliter hellen Essig, also so einen weißen Balsamico oder Weißweinessig oder sowas, 1,2 Liter Wasser, 400 Gramm Zucker, Salz, Pfefferkörner, Senfkörner, Pimento immer mit rein. Piment ist ein Nelkenpfeffer, unterstützt die Haltbarkeit, weil er auch sehr antimikrobiell ist. Wacholderbeerl auch wieder zur Desinfektion. Ein Zwiebeln rein, Lorbeerblätter und unbedingt ein Dill. Weil Dill ist auch wieder unterstützend für die Haltbarkeit, verbessert die Verträglichkeit von den eingeweckten Sachen und relativiert die Wirkung vom Essig innerhalb vom Magen-Darm-System bei uns. Also deswegen unbedingt ein Dill mit rein. Und man tut die Gurken zuerst über Nacht in ein Salzwasser eiling. Dann kommen Wacholderbeerl dazu, die ganzen Piment, Pfeffer, Senf. Und dann kocht man das Ganze mit auf. Man tut die Gurken in Portionen kochen, dass es ungefähr so 10 Minuten kocht. Tut die Zwiebeln schneiden, Lorbeerblättel dazu, ein Dill noch rein und dann verteilt man den Sud einfach auf sterilisierte Gläser und macht die zu. Und schon sind die Gewürzgurken fertig.
Faszinierend.
Geht relativ einfach. Und den Essig, den kann man ja nicht nur zum Einwecken nehmen, sondern man kann auch einen Ansatzessig machen. Das ist auch was ganz Feines. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Haltbarkeitsmethode, um Vorräte anzulegen, sondern man will ja auch was Gutes haben. Das ist ja das, was ich gesagt habe, wenn man nur hamstert, dann tut man am Ende irgendwelche Hülsenfrüchte her, die man einfach gar nicht isst, sondern man will auch was Gescheites haben, was man wirklich gern mag. Und was ich zum Beispiel ganz fein finde, das ist ein Ebereschenessig. Der hat auch noch so eine schöne Farbe. Die Eberesche, das ist ja ein heimischer Baum, ein kleiner, steigt bis zur Waldgrenze hinauf. Der einzige Laubbaum, der bis hinaufsteigt überhaupt. Und da gibt es auch so einen schönen Spruch von der Else Lasker Schüler, die lese ich auch so gern. Wenn sie ein Stückchen Land besäße, schreibt sie, würde sie sich ein kleines Wäldchen von Ebereschen pflanzen. Ein einziger der glühenden Bäume könnte schon das Glück eines Spätsommers ausmachen und verklären. Die leuchten ja wirklich
schön. Die sind so schön im Spätsommer.
Ja. Einfach schön. Und die sind nicht giftig. Als Kind, witzigerweise, meine Mama hat immer zu mir gesagt, dass die giftig sind. Sind sie aber gar nicht. Das sind Rosengewächse, die haben nur eine sogenannte Parasorbinsäure. Die reizt den Verdauungstrakt. Es wird einem leicht übel davon, eben wegen dieser Säure. Wenn man es aber kocht, dann zersetzt sich die Säure und die sind vollkommen gut und normal verträglich. Enthalten sehr viel Vitamin C, sind entzündungshemmend, sind reizmildernd, sind entgiftend, immunstimulierend und ganz stark antimikrobiell. Und diese Ebereschenbeeren, die kann man jetzt ein paar tut man grob zerquetschen und ein paar tut man nur mit der Nadel anstechen und dann tut man die alle zusammen einfach in einen Essig rein. Den Essig tut man so ein bisschen anwärmen, so 30, 35 Grad und drauf übergießen. Man tut vielleicht noch ein bisschen Orangenschale dazu für einen feineren Geschmack und hat dann einen wunderschönen Ansatzessig. Beim Abgießen tut man das Zerquetschte raus. Die angestochenen, die sind ja noch schön, die Bärl, die lässt man drin. Und das kann man über einen Salat da, man kann das über Feldsalat, einen Rucola mit Käse, schmeckt es ja ausgesprochen gut. Ja, das wäre also was sehr Feines.
Ja, langsam kriege ich Hunger.
Das habe ich befürchtet, deswegen habe ich auch schon vor zu dir letzte Woche gesagt, wo wir geratscht haben kurz, du musst unbedingt was essen vor der Sendung, sonst kriegst du Hunger. Und jetzt bin ich noch gescherter, jetzt sage ich noch was ganz Feines. Eine Konservierungsmethode ist natürlich der Alkohol. Gell? Und den Alkohol, der eignet sich grundsätzlich eigentlich nur für Obst, der durchdringt das Zellgewebe und tötet die Mikroorganismen ab. Und je höher der Alkoholgehalt, umso stärker ist das Konservierende. Und man kann auch noch ein bisschen Zucker dazu tun, der erhöht die Haltbarkeit, aber auch das leichte Kopfweh eventuell danach. Und da hätte man einen Klassiker, der Rumtopf.
Der Rumtopf natürlich.
Der Rumtopf, das ist was ganz Feines. Den tut man das ganze Jahr über anlegen. Also man fängt an mit den Erdbeeren im Frühling.
Ach so?
Ja, man mit den Erdbeeren fängt man an, dann kommt ein bisschen Zucker drauf, dann kommt der Rum drauf, dann kommt das nächste, dann kommen vielleicht Aprikosen noch drauf und zum Schluss vom Jahr, also immer Schicht um Schicht und zum Schluss vom Jahr dann noch die Birnen oder Äpfel oder vielleicht haben wir noch Zwetschgen als letztes, dann kommen wir die noch drauf und dann mit Rum abschließen natürlich und dann macht man zu und Weihnachten macht man auf und dann kann man das so leicht angewärmt zum Vanilleeis oder so hernehmen.
Der Winter kommt, der Winter ist teilweise schon da, er streckt seine kalten Finger schon aus nach Bayern und wir reden über Vorratshaltung, über herbstliche Vorratshaltung und da sind natürlich ganz wichtig auch die Kartoffeln. Früher haben viele Häuser einen Kartoffelkeller gehabt.
Ja, ganz wichtig, weil Kartoffeln sind nämlich tatsächlich ein bisschen hakelig in der Lagerung. Die mengen also überhaupt nicht, wenn es zu feucht ist, die mengen nicht, wenn es zu warm ist, die mengen aber auch nicht zu trocken. Die sind ein bisschen schwierig. Gell? Also, obwohl so ein Massenprodukt eigentlich sind, eingeführt ja erst mit der Entdeckung Amerikas, Nachtschattengewächse. Also sie mengen dunkel haben, wenn man es an Sonnenlicht hat, da kriegen sie grüne Flecken. Das heißt, es bilden sich Alkaloide. Die Kartoffel als Nachtschattengewächs ist mit der Tollkirsche ja nahe verwandt. Und tatsächlich, wenn man in eine rohe Kartoffel beißt, das sind ja nur die Knollen unter der Erde, in eine rohe Kartoffel beißt, dann merkt man richtig, wenn man einen trockenen Mund bekommt, auch die Pupillen weiten sich wie bei einer Tollkirschenvergiftung. Also gar nicht so ohne. Und sehr, sehr spannend. Man meint immer so urbayerische Kartoffel, gell, weil der erste Kartoffelbauer in Deutschland, das war 1647, ein gewisser Hans Rogler aus Pilgramsreuth in Oberfranken. Also gar nicht so alt. Aber die Kartoffeln, die brauchen ja so etwa 4 bis 8 Grad Celsius, um gelagert werden zu können. Es muss dunkel sein, es muss nicht feucht, aber nicht trocken sein, am besten in einem Sand drin. Das ist also schon schwierig und dazu braucht man tatsächlich diesen Kartoffelkeller. Und jetzt sehe ich auch manchmal, es werden ja ganz oft sackweise Kartoffeln verkauft. Das lohnt sich gar nicht, die zum Kaufen, weil man kann es daheim gar nicht haben. Auch in meinem Keller ist da gar nicht die Möglichkeit, die richtig zu lagern. Also lieber nur kleine Mengen an Kartoffeln haben zur Vorratshaltung. Die kann man nicht über den Winter selber skibringen, weil es eben diese Kartoffelkeller nicht mehr gibt. Und diese Lagerung im feuchten Sand, das war früher die übliche Methode, nicht nur für Kartoffeln, sondern auch für die gelben Rüben, für die roten Rüben, für den Radi, für den Sellerie, Petersilienwurzeln. Man nimmt eine Kiste, tut eine Schicht Sand, dann eine Schicht Mirs, dann wieder eine Schicht feuchter Sand und so weiter. Man konnte es dann sogar machen bei Petersilienwurzeln, dass das obere rausschaut und man kann dann im Winter über die grünen Blattl ernten. Also das funktioniert relativ gut, die Lagergemüse so über den Winter zu bringen, in einer schönen Sandkiste. Aber die haben wir eben kaum die Möglichkeit, die dunkel bei 4 bis 8 Grad zu lagern. Das funktioniert nicht. Deswegen sind für uns, finde ich, ganz wichtig die Wintergemüse, dass wir die regionalen frischen Sachen haben. Ich mag jetzt nichts, was importiert ist aus Südafrika oder Südamerika, sondern eigentlich schmeckt, finde ich, das, was wir daheim haben, im Winter am besten. Das ist zum einen einmal der Grünkohl. Der Grünkohl, der ja bis minus 20 Grad eis- und frostresistent ist, muss man sich vorstellen. Das ist eine lebende Pflanze und der macht Stoffwechsel mit ungiftigen Konservierungsmitteln, ungiftigen Frostschutzmitteln drin und schenkt uns im Winter immer noch Chlorophyll und Mineralstoffe bei jedem Wetter eigentlich. Also großartig.
Das ist ja beeindruckend, auch beim Rosenkohl zum Beispiel. Der ist total eingeschneit, aber er lebt und er wächst und ist, dann kann mitten im Februar geerntet werden oder im Januar und schmeckt gut.
Und wird umso zarter eigentlich, je mehr Frost er abkriegt. Also dann ist er weniger bitter. Das Bittere ist nur, solange er keinen gescheiten Frost abgekriegt hat. Also das sind die Pflanzen oder auch eine Pastinake zum Beispiel, die kann auch im Winter über draußen sein und die wird umso milder, je später im Jahr, dass man sie überhaupt erntet. Was ich aber noch spannender finde, ist der Feldsalat. Der Feldsalat wird auch Rapunzelsalat genannt oder Vogelsalat oder Nussalsalat. Den kann man bis Oktober im Zweifelsfall noch aussäen. Und kann man den ganzen Winter über ernten. Was man nur aufpassen muss, wenn man den erntet, er kann gefroren sein, aber man darf ihn gefroren nicht abschneiden. Man kann den gefrorenen reinbringen, dass er herin wieder auftaut, aber wenn man den gefroren nimmt und durch den abgeschnitten rein, dann zerfällt er tatsächlich. Dann wird er sofort welk, weil einfach die Wassermoleküle die Zellen zerreißen. Der Feldsalat ist ganz, ganz eine spannende Pflanze oder eine spannende Heilpflanze. Sie wirkt sehr beruhigend und entspannend und senkt unter anderem die Histamingehalt. Also das heißt, allergische Reaktionen werden runtergefahren und es hilft auch bei Schwangerschaftsübelkeit ganz wunderbar, weil das ist sehr, sehr oft Histamin im Hintergrund bei dieser typischen Schwangerschaftsübelkeit. Und der Feldsalat senkt das und ist deshalb für die Schwangeren eine ganz prima Nahrung. Und jetzt kommt der nächste Spaß eigentlich. Er heißt der Rapunzelsalat. Was wollte der Vater von der Rapunzel im Nachbarsgarten ernten?
Feldsalat.
Ja, genau, die Rapunzeln.
Ach so.
Weil seine Frau,
ja.
Die Schwangere, brauchte
jetzt,
eben
stimmt,
die Rapunzeln.
Genau. Ja,
zum
ja.
Essen
jetzt fällt's mir
gegen
ein.
Die Schwangerschaftsübelkeit.
Ich erinnere mich.
Daher der Feldsalat hat also eine interessante Wirkung. Ein anderes typisches Wintergemüse ist natürlich das Weißkraut oder der Weißkohl oder dann das Sauerkraut. Wird im Herbst geerntet, bis zum St. Gallustag, sagt man, der 15. Oktober. Müsste jetzt eigentlich schon eingemacht sein, und zwar milchsauer vergoren. Das ist auch so eine typische Vorratshaltung, dieses milchsaure Vergären. Die Milchsäurevergärung ist tatsächlich eine von den ältesten Konservierungsmethoden, die man kennt. Die Chinesen haben vor über 6000 Jahren schon einen Kohl oder das Kraut gesäuert. Ist also auch sehr, sehr spannend. Es wird so gemacht, dass der Zucker wird im Gemüse in Milchsäure umgewandelt. Und das kann man zum Beispiel in diesen Fermentierungsprozess, den kann man in Schwung bringen, indem dass man etwas Molke zugibt oder Buttermilch ein bisschen in Gärtopf rein. Und diese Milchsäurebakterien, die wandeln den Zucker dann während dem Gärprozess weiter in Milchsäure um. Und es gibt dann so ein pikant-säuerliches Aroma und alle Enzyme, diese Verderbniserreger, die werden dabei in der Aktivität gehemmt. Also es schmeckt gut und als sehr praktischen Nebeneffekt bildet sich auch noch Vitamin C. Deswegen ist ein Sauerkraut wesentlich stärker Vitamin C-haltig als ein frisches Kraut oder ein frischer Weißkohl, Weißkraut oder Krautsalat. Und wenn noch spannender ist das Ganze, dass die Milchsäure die Aufnahme von Eisen aus der Nahrung unterstützt. Das heißt, das Immunsystem wird angekurbelt, zudem Vitamin C dazu. Und wenn man jetzt das Sauerkraut auch noch erhitzt, dann passiert was ganz, ganz Spannendes. Diese Vitamin C-Bildung aus den Säuren, die wird da nochmal angekurbelt, also nicht zersetzt, das fertige Vitamin C, sondern es wird durch die Erhitzung nochmal eine Säure aufgespalten und es bildet sich neues Vitamin C. Das heißt, ein gekochtes Sauerkraut ist Vitamin C-haltiger als ein frisches Sauerkraut. Wobei, je länger man es kocht, umso mehr zersetzt sich das natürlich dann wieder, das Vitamin C. Und ich habe dann auch nicht mehr die Enzyme, die wirksam sind im Sauerkraut, die unter anderem eine probiotische, also eine darmreinigende, darmsanierende, darmstärkende Wirkung haben und die damit für das Immunsystem auch wieder ein wichtiger Hintergrund sind. Also es gibt eigentlich nichts Wichtigeres als ein Sauerkraut zum Essen den Winter über. Man sollte nur aufpassen, Sauerkraut in Dosen ist meist so lange eingekocht, dass es haltbar wird, dass das überhaupt nicht mehr genügend Enzyme enthält, um diese probiotische Wirkung aufrechtzuerhalten. Also besser ein frisches Fasskraut, ein frisches Sauerkraut, das weiter gärt, entweder aus dem eigenen Gärtopf, ist gar nicht so schwierig eigentlich zu machen. Man nimmt ein Kraut, ein ganz frisches, damit es noch saftig ist. Man tut ein Salz dazu, man Kümmel, Wacholderbeeren, Lorbeeren dazu und einen Schuss Molke. Und dann gärt es von alleine unter Luftabschluss. Also es funktioniert.
Muss man das unbedingt eintreten?
Ein Stampfen. Also Krautstampfer eintreten würde ich es jetzt nicht unbedingt, weil da bringt man dann doch noch andere Bakterien ein, die sich am Ende mit der Milchsäure auch noch gut verstehen und für einen Geschmack sorgen, den man nicht unbedingt haben möchte. Da die jetzt nicht, ich da jetzt einfach stampfen. Ich habe da so einen Küchenstampfer, so einen Kartoffelstampfer, mit dem kann man auch Ei stampfen. Wo man nur darauf achten muss, ist, dass der Ring oben in diesem Gärtopf tatsächlich voll Wasser ist, damit der schön gären kann und der Luftabschluss. Das ist das Wichtige.
Wie lange ist so ein Kraut haltbar?
Ja, bestimmt auch ein Jahr. Also ein Jahr, bis der nächste eigentlich wieder daherkommt. Das nächste Kraut, das man ausmachen kann. Was jetzt auch noch gibt, gerade zum Einkochen oder Einlegen, das wäre der Kürbis. Der Kürbis ist auch ganz was Spannendes, weil den kennt man ja jetzt nur als Halloween-Kürbis eigentlich, wo er überall da steht. Was man gar nicht so weiß, ist, dass Kürbisse auch in der Antike bei uns schon waren. Allerdings waren das die Flaschenkürbisse, also nicht diese Orangenkürbisse. Und die Orangenkürbisse, diese großen Kürbisse, die kann man nicht nur vor das Haus stellen und sich und verzieren und sie dabei in Fingerschnitzen, sondern die kann man auch essen. Allerdings sind die großen Kürbisse eher zart und haben eine Schale, die abgemacht werden muss, was wieder ein Haufen Arbeit ist. Mhm. Es gibt diese bekannten Hokkaido-Kürbisse, die gerade geerntet werden. Die sind aus Japan, nach der Provinz Hokkaido. Und die sind eigentlich auch keine Japaner, sondern die sind tatsächlich auch aus Amerika. Die sind erst nach Hokkaido oder nach Japan gebracht worden. Im 16. Jahrhundert haben die Portugiesen die dabei gehabt als Verpflegung an Bord. Und die haben ideale Wuchsbedingungen gefunden in Japan und wurden da eben weiter kultiviert. Und da kam eben dieser schöne Hokkaido-Kürbis raus, den man nicht schälen muss und den man als Ganzer essen kann. Und ist interessant, Kürbis überhaupt als Nahrungsmittel, weil er auch wieder sehr schnell sättigend ist. Er enthält sehr viele Mineralstoffe eigentlich. Ich finde es immer richtig schade, wenn die so am Straßenrand hingekippt sind, als Verwurf irgendwie und faulen wahnsinnig schnell in der Sonne natürlich auch. Aber eigentlich wären es ein wertvolles Nahrungsmittel, auch als Einlage für Eintöpfe. Sie haben wenig Eigengeschmack. Man kann also sich da mit dem Würzen richtig austoben. Und was auch gut schmeckt, finde ich, das sind eingelegte Kürbisse in Öl mit einer Geschmacksrichtung, zum Beispiel mit ein bisschen Zimt, mit ein bisschen Piment, dass das Ganze einfach sehr delikat wird.
Die Vorratshaltung ist heute unser Thema, die Vorratshaltung, damit man über den Winter kommt. Heute nicht mehr so das Thema, Gott sei Dank, früher sehr, sehr wichtig und nicht nur bei den Menschen, sondern auch in der Tierwelt. Auch Tiere legen Vorräte an.
Ja, und meine liebsten Vorratshalter, das sind die Eichkatzel. Also Eichkatzel, ich bin Eichkatzel-Fan, muss ich also bekennen, gell? Bekennender Eichkatzel-Fan. Die sind so nett, wie die rumturnen und Nüsse sammeln. Und wir haben ja im Garten auch Eichkatzel, gell? Die heißt Frieda. Also ich weiß nicht, ob es Mandel oder Weiberl ist, sie heißt halt Frieda. Und rotes Eichkatzel und wir haben so einen Nusskasten. Gell? Und Frieda bedient sich da reichlich. Und man weiß ja immer zwei Tage vorher schon, wenn es richtig kalt wird, weil dann holt sie mehr raus. Und die schaut sich jede einzelne Nuss extra an. Und das ist, ich habe gedacht, das ist von unserer Frieda, also von unserem Eichkatzel, so ein kleiner persönlicher Tick, aber das stimmt. Also die Forscher haben entdeckt, dass Eichkatzel tatsächlich die Nüsse sorgfältiger sortieren als viele Leute im Kleiderschrank. Also die deren die Nüsse nach Qualität und Sorte anschauen, was sie nehmen, die deren die entsprechend verstecken, wo es hinkehrt. Leider haben wir jetzt auch einige Walnüsse unter die Rosen. Also Walnüsse gehören offensichtlich zu Rosen. Die Haselnüsse, die kehren allerdings eher dann wieder zum Apfelbaum, warum auch immer. Manche werden auch direkt in die Blumentöpfe versteckt, da kennt es auch nichts. Aber offensichtlich, Walnüsse gehören unbedingt zu Rosen. Keine Ahnung warum. Also die deren sortieren nach gut und schlecht. Also die guten ins Kröpfchen, die schlechten ins Töpfchen und die schmeißt es runter. Leider werden es dann vom Mais gefressen, das mag ich jetzt nicht so gern. Aber die werden also auch mitgefüttert. Aber die mögen auch manche ihre persönlichen Vorlieben. Es gibt Eichkatzel, die mögen eine bestimmte Nusssorte überhaupt nicht. Die lassen die einfach stehen. Und Die schauen auch ganz genau, wo sie es verstecken. Die finden bis zu 80% ihrer Vorräte für den Winter wieder, weil die Eichkatzerl schlafen ja nicht. Die Eichkatzerl, die haben eben eine Winterruhe, also wenn es ein greisliches Wetter hat, dann stehen sie nicht auf. Die schauen meistens aus ihrem Kobeln aus, wie das Wetter ist, und schlafen dann weiter. Das machen die aber offensichtlich immer. Die schauen echt nach dem Wetter und wenn es schön ist, dann gehen sie raus, aber nie so vor 9 Uhr. Also die sind echte Langschläfer, Eichkatzerl. Die kommen dann so um 10 Uhr ungefähr und Nachmittag um ja, 2:30 sind schon nicht mehr da. Also heiß. Ich bin ein großer Eichkatzerl-Fan. Und es gibt eine Überlieferung, wer die Vorratskammer von einem Eichkatzerl zerstört, der wird Unglück haben.
Das ist interessant.
Mhm. Nicht nur, weil es mit mir zu tun kriegt.
Aber was du vorher gesagt hast, dass das, wenn das Eichkatzerl kommt und sich viele Nüssen holt, dann kann man schon sagen, dass es wieder umschlägt oder dass es kälter wird.
Da kann man sagen, das Wetter schlägt um oder Aha. Es wird kälter. Und wir haben auch festgestellt, eben wegen Studien vom Küchenfenster, je länger ein Winter andauern wird und je kälter es den Winter über sein wird, umso früher fangen die auch zum Sammeln. Also diesen Nusskasten stellen wir meistens so Mitte September auf, gleichzeitig mit den Vogelhäusl. Und dann fangen es tatsächlich manchmal schon an, im September die Nuss zu holen. Und manchmal gar nicht. Also heuer sind es erst sehr spät gekommen, ist uns aufgefallen. Das fand ich jetzt auch spannend.
Mhm. Ein weiterer, der Wintervorräte anlegt, ist zum Beispiel auch der Tannenhäher.
Ja, das ist ein ganz komischer Vogel. Also leicht schizophren, der Tannenhäher. Also er heißt Tannenhäher, mag am liebsten Zirm und wohnt aber meistens in Fichten. Er macht einen Riesenlärm. Wir haben unter unserem Alpenvereins und unter unserer Alpenvereinshütte, dem Hohenzollernhaus in den Ötztaler Alpen, da sind natürlich viele Tannenhäher, weil die sind eben in die Zirm vor allem Lieblingsspeise. Das ist auch der Grund, warum die Tannenhäher oder warum die Zirm oft in Felsenwände sind. Die Tannenhäher fressen diese Zirmnüsschen und fressen es nicht nur, sondern die transportieren die in die Felswände als Verstecke und dann die in irgendwelche Ritzen rein. Und deswegen sind auf einmal in den Ritzen diese schweren Nüsschen drin und die Zirmen können da umwachsen. Und der regt sich aber immer furchtbar auf. Also ich meine, so ein Tannenhäher wird ja etwa 30 Jahre alt. Das heißt, das Viech kennt mich jetzt bestimmt auch schon seit 20 Jahren, wenn er, ja, der ist schon älter. Er regt sich jedes Mal auf, wenn ich vorbeikomme. Ich sage immer, du kennst mich doch, aber nein, gerade. Also ein Riesenlärm ist da. Und ich meine, wir haben was gemeinsam. Wir mögen beide die Zirm haben, die Zirmzapfen. Also ich mag die Zirmzapfen sammeln, damit ich daraus ein Zirmlikör ansetzen kann. Oder ich darf auch die Nussal sammeln eigentlich gern, dass man es im Winter essen kann. Ist ja ausgesprochen fein, lasst man jeden Pinienkern stehen, wenn man so einen Zirmkern hat. Aber nein, also wahrscheinlich ärgert sich deswegen über mich furchtbar. Und man weiß aber, dass der etwa 80 Zirbennüsschen, kann man sich vorstellen, so eine Zirbennuss ist so groß wie ein Pinienkern, den kann er in seinem Schnabel transportieren, in einem Unterkehlsack, also wie so ein Pelikan praktisch. Und der ist ja nicht wahnsinnig groß, der ist so groß wie ein Eichelhäher ungefähr. Und kann 80 so Nüsschen verstecken.
Unglaublich.
Und pro Vogel, der legt etwa im Jahr 6.000 Verstecke an, mit etwa 100.000 Zirbennüssen. Also das ist wahnsinnig viel und seine Zielgenauigkeit beträgt etwa 80-95%. Und das Spannende ist, dass andere Tannenhäher dem die Verstecke von einem anderen nicht finden, weil die ihre eigene Art haben, was zu verstecken. Die dann teilweise auch Stornen noch drüberlegen oder Zapfen noch drüberlegen. Also ganz, ganz irre Viecher. Und tragen zur Verbreitung von der Zirbe bei.
Ich würde es gerade sagen, es ist ganz wichtig für die Zirbe.
Absolut, absolut.
Für den Nachwuchs.
Und deswegen ärgern sie sich natürlich, wenn man da unter dem Zirm vorbeikommt und sich dann doch einen der Zapfen selber mitnimmt.
Ja.
Also ein Schimpfevogel.
Der Eichelhäher ist ja auch so einer, oder? Der legt auch Vorräte an.
Und der Eichelhäher legt auch Vorräte an. Der kann ja auch wieder 20 Eicheln in seinem Kehlsack transportieren. Also auch so ein Vogel. Und der regt übrigens auch fürchterlich auf, wenn jemand kommt. Der Wächter des Waldes wird er auch genannt. Und es soll großes Glück bringen, wenn man eine der blauen Federn von seinem Federkleid vom Eichelhäher findet. Die soll man unbedingt bei sich behalten.
Mhm. Der Wächter des Waldes, das stimmt schon, wenn man einen Waldspaziergang macht und man hört plötzlich einen Eichelhäher, einen Nussgreiter, dann weiß man, da ist jetzt irgendwas los. Entweder weil er einen selber entdeckt hat oder irgendwas anderes.
Tatsächlich, und dann rennen auch alle Viecher weg. Also der war eben die Warnung vor Adlern, vor Wölfen, vor Luchsen. Alle kennen den Eichelhäher, wenn er schimpft.
Das ist Habe die Ehre. Und zum Schluss schauen wir immer gerne auf den heutigen Tag. Heute ist der 21.11. Und damit steht im Kalender das Fest Mariä Opferung. Und da gibt es eine Wetterregel.
Da gibt es eine Wetterregel, die heißt Mariä Opferung, klar und hell, naht ein strenger Winter schnell. Das heute also ganz gut passen. Bei uns schaut es gerade sehr hell aus. Ich finde diese Zeit jetzt ganz spannend. Am Dienstag war ja Elisabeth. Da gibt es einen sehr schönen Spruch mit: Kommt Elisabeth im milden Licht, zeigt der Winter bald sein wahres Gesicht. Und das ist mir schon ganz, ganz oft aufgefallen. Da habe nämlich meine Mama Namenstag und ich gehe immer bei ihr da auf den Hochgern auf. Da sieht man so schön übers Land drüber, über den Chiemsee. Und das mache ich seit vielleicht 15 Jahren, immer an dem Tag zufällig auf dem Hochgern. Und ich glaube, in 9 von 10 Jahren ist die Sonne milchig, wie hinter so einer Mattglasscheibe. Und es fängt, den Schnee riecht man, und es fängt dann einen Tag drauf zum Schneien an, heuer auch. Also das passt mit dem milchigen Licht. Mhm. Dann gestern war Korbinian. Es heißt, an Korbinian fängt das Frieren an. Und eben jetzt Mariä Opferung. Und morgen wäre die heilige Cäcilia. Wenn es an Cäcilia schneit, ist der Winter nicht mehr weit. Die heilige Cäcilia mit Dank setzt sich auf die Ofenbank. Also es fängt jetzt tatsächlich der Winter an. Und es passt nämlich ganz, ganz gut dazu, zu dieser Großwetterlage. Weil jetzt sind wir so weit im Jahr mit der Neigung, da werden wir zur Wintersonnenwende noch mal genauer drüber reden, dass sich jetzt die Landmassen auch abkühlen, noch stärker, hat sich aber inzwischen das Meer abgekühlt. Und es führt dazu, dass jetzt der Jetstream die Kaltluftmassen und die Atlantiktiefs mit feuchter Luft bringen und den ersten Schnee. Und es ist also die Umbruchszeit zum Winter. Also gerade diese Tage jetzt, und das sorgt uns eigentlich das Wetter dazu. Mhm.
Du hast es schon angekündigt, zur Wintersonnenwende. Kommst du wieder zu uns? Freuen wir uns schon drauf?
Nicht genau zur Wintersonnenwende. Wir sehen uns am 18. Dezember. Und das finde ich fast noch spannender, weil zu sagen, die Wintersonnenwende, an dem Tag sind wir jetzt, da kann man gar nichts mehr vorbereiten. Die Tage davor sind nämlich die dunkelsten. Nicht die danach. Die davor sind noch dunkler, weil danach ist das Licht wieder größer auf einmal. Obwohl es eigentlich noch klar ist. Aber dann kommen die ganzen Lichter und die Kerzen. Davor ist diese dunkle Zeit. Und die möchten wir uns miteinander anschauen, du und ich.
Ich freue mich drauf. Vielen Dank, liebe Astrid. Mach's gut dabei. Bis
bald. Danke und Servus.